bin hyped, um über die Superliga zu reden. Der Cut ist da, 33 Runden sind gespielt und man kann zumindest in Zürich und St. Gallen die Saison abschreiben und sagen, okay, Sommerpause. In den anderen Städten geht es, glaube ich, noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen mehr zur Sache. Und ja, über das können wir diskutieren. Hallo Nick.
Grüezi Gutzi.
Ja, wo willst du anfangen? Willst du einfach mal ein bisschen labern, was so läuft? Was läuft beim FC Aarau? Wie geht es dir so?
Ja, können wir das Thema verschieben? nein, du auch. Es geht auch lebendig zu und her in der Challenge League. Vielleicht können wir ja nachher am Schluss noch ein bisschen darüber reden. Hey, ja. Du, ich habe es auch mal mit Spannung mitverfolgt, was da am letzten Spieltag von der Super League Quali abgegangen ist. Du bist ja auch noch im Stadion gewesen, am Montag.
Genau, und ich war an einem Match gewesen. Das ist jetzt auch recht witzig. Und zwar hat der Blick über den Match geschrieben, also in der Schnellmeldung oder so über den Match zwischen Servet und Luzern, dass gestanden ist, es sei ein Spiel um die Goldig Ananas. Das Duell zwischen dem zweiten und dem dritten. Und der zweite ist noch der einzige ernstzunehmende Meisterkandidat, der es neben Basel noch gibt. Und es steht einfach um die Goldig Ananas. Das ist, da sieht man, wie stark der Fokus war von gewissen Journalistinnen und Journalisten an diesem Tag auf den Strich. Ja, für einen Strich ist es nicht drauf angekommen. Grundsätzlich in der Meisterschaft schon. Und es war mega geil gewesen, weil der Mario Frick, der FCL-Trainer, hat in der Pressekonferenz noch gesagt, hey, übrigens, das war kein Spiel um die Goldig Ananas. Und kein Journalist vor Ort hat verstanden, rum. Und dann hat so bei uns den Blickjournalist angeschaut. Der war aber gar nicht der, der die Schnellmeldung gemacht hat. Dann hat er sich auch mega aufgeregt und geschrieben, dass er gespielt hat, die Goldig Ananas, was überhaupt nicht
war. Das ist bitter. Das ist schon bitter.
Aber das zeigt, wie der Fokus war. Ich glaube, es haben alle auf den Strich geschaut.
Mhm.
Und eben vielleicht nicht unbedingt auf das geklaute Goal bei den Luzerner.
Ja, völlig falsch eigentlich, oder? Also wenn, klar, wahrscheinlich wir nur noch, wenn dann Servet können, der FC Basel stoppen, jetzt im Endspurt. Aber ja, meine europäischen Plätze, finde ich, sind schon noch relevant, oder? Also, wenn die Schweizer Mannschaft da nächste Saison wieder probiert, ein paar Punkte für das UEFA-Ranking sammeln. Ja.
Ja, definitiv.
Also nicht ganz unwichtig, oder?
Aber darum ist also irgendwie der Modus schon auch geil, weil er irgendwie den Cut schafft und es irgendwie so ein bisschen. Er erzeugt eigentlich Spannung an einem Ort, wo es normalerweise überhaupt keine Spannung gibt. Das finde ich eigentlich noch geil.
Aber also, ich glaube, es ist jetzt noch eine spannende Zeit zu beobachten, was jetzt so das Fazit nach dieser Saison wird sein. Weil jetzt in diesem Jahr ist es ja zum ersten Mal so, dass nicht alle Mannschaften gleich viel Heimspiel haben. Unter anderem, der FC St. Gallen trifft es ja brutal. Weil es ist die einzige Mannschaft, die die Hütte immer voll hat in der ganzen Saison. Und der FC St. Gallen hat dieses Jahr am wenigsten Heimspiel von allen Superligisten. Also es bereicht eigentlich genau die Falschen, oder?
Iverdotter bereichen, oder?
Ja, genau. Ja, aber für Iverdotter ist es viel weniger wichtig, oder? Dass die Hütte voll ist. Ich meine, bei St. Gallen ist es das Kapital.
Fans, absolut, ja, klar.
Und ich bin gespannt, wie das Schlussfazit in der Ostschweiz wird. Also das ist eh schon beschissen wahrscheinlich, aber halt noch beschissiger jetzt, weil ja, das sind natürlich echt viele Einnahmen, die ihnen jetzt flöten gehen durch das.
Aber wenn man irgendwo durch, klar, beschissen, Pech, dass es so läuft, aber im Endeffekt haben sie die eigenen Füße gehabt, weil sie sind, die Swiss Football League tut ja quasi beim Erstellen von diesem Spielplan, tun sie schätzen, wer kommt wohin. Und sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist der FC St. Gallen in der Obertabellenhälfte geschätzt worden und Lausanne und Luzern wahrscheinlich nicht. Und die sind jetzt in der Ober. Und dadurch hat es halt ein bisschen darunter Absicht gegeben. Wahrscheinlich Zürich und St. Gallen wechseln mit Luzern und Lausanne jetzt so wahrscheinlich Anfang Saison. Und dann, ja, dann hätten sie es ja in den eigenen Füßen gehabt. Dann hätten sie die Heimspiel gehabt. Dann hätten sie auch noch das Heimspiel vielleicht gegen Basel oder IB gehabt. Die Hütte definitiv nochmal voll. Ja. Jetzt ein bisschen bitter. Und für sie ist, also ist ja, ich habe es miterlebt, letzte Saison, wo der FC Luzern 7 geworden ist, wo der Cut war. Und dann konnte ich eigentlich sagen, okay, die Saison ist fertig und es reicht jetzt St. Gallen und Zürich so. Also für die ist eigentlich jetzt, das sind hier Auspartien. Da geht es einfach nicht mehr. Da geht es wirklich um die Goldig Ananas.
Also ich habe jetzt letztens mit jemandem, der uns folgt, eine Diskussion gehabt, wo so ich eben auch nochmal auf den Modus und so, wo es um den Modus gegangen ist. Eben einfach, weil es jetzt halt für ja, eben für Clubs wie St. Gallen und Zürich, die ja wirklich eigentlich müssen, um die europäischen Plätze mitspielen können. Und es wäre ja auch noch rein rechnerisch möglich so, aber jetzt kommt halt der Cut und ja, jetzt sind die Träume quasi zerplatzt von Europa. Ist es wirklich notwendig, aber ich finde, die Diskussion erübrigt sich halt momentan wie, weil wir haben ja unbedingt mehr Teams wollen haben in dieser Liga. Und ja,
und
wie willst du es sonst machen? Es muss den Cut jetzt halt einfach geben.
Ja, eben das, die Diskussion um den Modus gibt es ja schon seit vielen Jahren. Und natürlich ist der Modus, der jetzt ist, nicht der perfekte Modus. Ich finde ihn aber zum Beispiel fairer als das, was in Österreich passiert, wo dann Punkte halbiert werden. Finde ich, wäre halt auch heftig, oder? Jetzt, keine Ahnung, würdest du sagen, Basel, hey, wir feiern nur noch halb so viel Vorsprung, wie wir jetzt hatten. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen unfair. Theoretisch könntest du sagen, okay, du machst noch eine Art Barrage oder ein Playoff-Spiel zwischen dem 7. und keine Ahnung, dem 4. oder wenn man es auch immer den letzten Europa-Platz gehört oder vielleicht den 50.
Ich glaub, das fände ich eben eigentlich noch eine geile Idee, weil dann ist es nicht ganz so heftig für die, die unter den Strich gehen.
Ja, aber irgendwie ist es auch ein bisschen falsch. Also, das ist dann der Modus von Belgien ein bisschen. Also Belgien hat ja ein ganz, ganz kompliziertes Ligasystem. Das erklären,
Fußball so kompliziert wie möglich machen.
Das ist einfach Belgien. Das ist wirklich Belgien, das komplizierteste, was es gibt. Aber dort gibt es ja Playoffs. Jetzt weiss ich es nicht mehr genau, aber es gibt ja quasi die erste Gruppe, die meiste Gruppe, dann ist die Mittelgruppe. Und die spielen nur drum. Und dann ist noch eine Abstiegsgruppe. Und die Mittelgruppe spielt nur drum, dass sie dann irgendwie dort erst werden, in irgendeinem komischen Playoff-Modus. Dass man dann kann um den letzten Europa-Cup-Platz spielen und kommt dann eben vielleicht als, keine Ahnung, was ist es denn, der 7. oder der 9. oder irgend so etwas, dann kommt dann vielleicht noch in den Europa-Cup und schlägt dann aber im entscheidenden Spiel der 3. oder so und nachher sind sie im Europa-Cup und eigentlich ist das auch unfair. Also es ist ja dann gleich so, why? Wieso sind die irgendwie 9. oder so, jetzt sind die dort und die 3. nicht? Also ja, irgendwie... Ja, aber das
Problem
haben
ist einfach,
Ich finde,
wenn du splittest, musst du Anreize schaffen, damit es keine Wettbewerbsverfälschung gibt. Weil natürlich könnte jetzt Canepa und Co. vor Kameras stehen und sagen, ja, wir wollen dann schon noch super 10 spielen. Aber sind wir mal ehrlich, wenn du jetzt beim Punkt bist, wo du St. Gallen oder der FCZ bist, logisch nutzt du jetzt die nächsten paar Spiele, um deine eigenen Junioren zu pushen, um dann einen Einsatz zu geben, die bis jetzt noch nicht so viel gespielt haben in der Saison. Und ja, die werden sicher 100% geben und auch die wollen gewinnen, ist ja völlig klar. Aber es bedeutet halt auch, du bist nicht mit deiner Bestformation auf dem Platz, ergo es gibt eine Wettbewerbsverfälschung. Ist völlig normal. Und jeder, der etwas anderes behauptet, redet ein bisschen um den heißen Brei.
Nein, es ist 100% so. Also jetzt, letzte Saison hat es eben der FC Luzern verwünscht, ist 7. geworden. Haben nachher gesagt, hey, wir setzen voll auf die Jungen. Und der Mario Frick sagt bis heute, dass das ein Grund davon ist, wieso als die Jungen jetzt so funktionieren, weil die einfach auch ein bisschen Spielzeit bekommen. Jetzt habe ich mal kurz nachgeschaut, was die dort für Resultate gehalten in den letzten 5 Matchen. Ein Sieg, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen. Also wirklich halt, und das gegen die letzten 5. Mhm. Und sie sind ja eigentlich, wie Schluss sagen, am Anfang die Besten von denen gewesen, die drin sind. Also sie haben wirklich dann einfach, die Match, also vor allem dann noch die letzten 2 noch gegen Iverdon und Uschi verloren, aber wirklich einfach so, okay, das ist fertig, oder? Und ich glaube, das kann natürlich jetzt halt dem FCZ und St. Gallen auch passieren, oder? Dass sie es halt nicht mehr gleich ernst nehmen. Klar könnte ich sagen, unser Ziel ist 7 zu werden, aber wie geil ist das? Das bringt dir ja nichts.
Weißt du, das ist immer schlimm. Die Einzigen, die eigentlich richtig Pech haben, sind Grasshoppers. Weil du kannst davon ausgehen, dass die FCZ wahrscheinlich gegen alle Sparflammen spielen. Aber wenn es Derby gibt, dann werden die nochmal alles auf den Platz rühren, damit sie so einen Derby gewinnen.
Stimmt, ja. GC trifft. Aber GC hätte dann nicht gut ausgegangen. Es lautet, dass in der Barrage irgendwo immer da oder so mit shooten. Oder wo sind sie jetzt im Moment?
Ja, also angefragt haben sie auf jeden Fall, ob sie dort dürfen shooten. Ja. Aber ich würde eigentlich gut, es ist auch noch ein bisschen die Frage, wo wegen der Bewilligungsbehörden und so, wo du überhaupt hergehen Barrage austragen, aber es ist, glaube ich, schon ein realistisches Szenario, was auch völlig absurd wäre eigentlich, aber ich meine, Schaffhausen wäre viel näher.
Ja, aber das Problem ist doch dort, dass sie nicht wollen, auf Kunststraße spielen, falls es der FC Thun wäre. Ich weiß halt nicht, wie spontan das noch dafür entscheiden darf. Aber wenn quasi der Barrage gegen Thun ist, ist natürlich für GC sehr scheiße, wenn sie 2-mal auf Kunststraße spielen.
Ja, klar, du.
Aber wenn es Aarau wäre, geht doch auf Schaffhausen, why not?
Ja,
wahrscheinlich hätte die Superliga einen Vorteil auf Kunststraße sogar.
Die Frage ist wirklich mehr, hat Schaffhauser Polizei Bock, um das Barrage-Spiel quasi zu managen? Oder? Das ist halt ein bisschen immer das Thema. Aber du, andere Geschichte wären wir dann
gesehen. Es ist einfach 2-mal zu Aarau. Zweimal auf dem Brückli-Feld, Hin- und Rückspiel, beides im gleichen Stadion, wäre eigentlich auch geil.
Ja, haben ja tendenziell die Auswärtsmannschaften bei Barrage-Spielen oftmals noch ein gutes Händchen. Was heisst oftmals? Einmal, aber...
Ja. Aber es ist allen noch in Erinnerung. 4-0 GC in dem Fall, damals.
Ich hoffe es nicht. Das wäre ein bisschen schade.
Wäre ein bisschen schade, ja. Also über den Challenge League können wir gerne auch noch ein bisschen diskutieren. Du hast nämlich, glaube ich, hier im Podcast mal sehr dich darüber gefreut, wie viel Ara gewonnen hat, und irgendwie ist das nicht mehr so.
Ich merke, du stachelst immer wieder jetzt in dieser Folge.
Plötzlich wollte ich über Ara reden. Gell? Das ist nie.
Jetzt kommt er wieder. Hättest du mal diskutieren wollen, was 9 Siege in Serie geholt hat. Komm, wir bleiben noch schnell bei der Super League,
bevor unbedingt. Wir wechseln. Wenn wir dir den Meistertitel schon vergeben?
Ja, ey, ich muss ehrlich sagen, manchmal ist es crazy und man vergisst auch, wie schnell man sich eben kann entwickeln innerhalb von einer Saison. Und ich, wenn, ist es vor, ja, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, vor meiner Ferien, oder vor 2 Wochen, haben wir doch noch ein über Celestini und Freds der Mannschaft und Kommunikation.
Aber
die
sind auch schon erste gewesen, also weißt
du. Klar, aber die beiden Spiele, die sie seither halt abgeliefert haben, boah. Also, klar, jetzt beim 5-0 gegen Iverdon. Ja. Es war Iverdon, klar. Aber die Art und Weise, wie sie die Mannschaft auseinandergeschraubt haben. Ich meine, Iverdon hat ja wirklich. Ja, sind relativ aggressiv auch den Mann angelaufen von Basel und einfach, wie sie die Pressing-Situationen gnadenlos bestraft haben, das ist schon einfach Qualität, die die momentan auf den Platz bringen. Ja.
Auf jeden Fall.
Ich nehme jetzt über da jetzt auch nicht eine Mannschaft da war, die jetzt schon komplett auseinandergefallen ist oder so, gar
nein,
nicht.
Nein, und sie haben jetzt auch, also eben das Spiel war natürlich mega krass gewesen, aber sie haben jetzt einfach die letzten 5 Matches am Stück gewonnen.
Ja. Aber also es wird immer beeindruckender und vor allem, schau mal an, was die noch, die kommen ja noch kaum gegen Goal über. Also haben sie wie viel Mal zu 0 in Serie haben sie gewonnen? Etwa 4 Mal oder so?
Also von diesen 5 Siegen haben sie 4-0 gespielt, ja. Und nur gegen GC haben sie 1 bekommen, dann haben sie 2-1 gewonnen.
Und wir haben ja auch noch so ein bisschen darüber diskutiert, oder Vorwurf stehen sich im Raum, ja, der Celestini hat ja scheinbar zu wenig aus seinen Spielern rausgeholt, vom Potenzial her. Oder halt noch nicht das Maximum aus dieser Mannschaft raus. Aber man merkt jetzt schon langsam, also auch wirklich schrittweise, über Kevin Carlos müssen wir jetzt gar nicht diskutieren, haben wir mal aufgemacht, das Fass. Aber eben, was jetzt Notelli aufs Feld bringt, ein Traoré aufs Feld bringt, Schockieren müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Auch ein KD, wo reinkommt, wo immer wieder eine Waffe ist, ey, die spielen gerade richtig krassen Fußball. Also, das ist einfach wirklich beeindruckend. Und die letzten Auftritte sind meisterlich gewesen.
Ja, muss man so sagen. Es ist natürlich, also du hast jetzt alle anderen auch gelobt, aber eigentlich müssen wir vor allem einmal loben, oder? Also ich meine, der FC Basel ohne den Cheren Shaqiri würde ich gerne sehen, weil ich glaube, der macht halt schon sehr, sehr viel aus. Und auch der Marsch gegeben wird, oder?
Shaqiri ist ein Phänomen.
Der schluckt ja die alleine auseinander.
Ja.
Also ich bin der Meinung, man tut ja immer eingravieren, wer Schweizer Meister wird, glaube ich, vom Pokal oder irgendwo. Kann man nicht einfach
Shaqiri.
Kann man einfach Cheren Shaqiri hinschreiben? Anstatt FC Basel. Weil irgendwie. Er aber hat das schon verdient.
Mit dem, also ich würde schon noch gerne mit dir auf das Phänomen genauer eingehen. Weil, wenn ein Shaqiri schon. Das habe ich mich letztens auch gefragt. Spricht jetzt das vor allem für ihn, dass er jetzt die Liga so dominiert? Oder ist eher so ein Argument gegen die Qualität der Super League? Dass einer, der vorher in der MLS ja tendenziell nicht viel gerissen hat und ja, sage jetzt auch vor der Chicago Fire eher ein bisschen Mühe gehabt an dem Punkt von seiner Karriere, dann kommt er so zurück. Natürlich, Basel ist sein Umfeld, da fühlt er sich wohl, da bringt er dann auch wieder seine PS auf den Platz. Aber einfach wie schnell der gekommen ist und das Zepter übernommen hat, ist natürlich beeindruckend. Ich finde es aber schon auch krass, dass es einfach so möglich ist, oder? Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Es ist ja beides, gell? Also zum einen ist der Cheren Shaqiri natürlich, oder Shaqiri müsste man eigentlich sagen, aber er sagt, ich glaube, seinen Namen selber falsch, und darum ist es ja gleich.
Ich glaube, jetzt eben, haben wir doch auch schon mal gehabt, er hat sich einfach an irgendeinem Punkt mal akzeptiert, dass die Leute einfach seinen Namen falsch aussprechen.
Genau, auf jeden Fall, der Cheren ist natürlich fußballerisch extrem smart. Er ist unglaublich spielintelligenter Spieler. Er kann Sachen mit dem Ball, die kein Spieler mit dem Schweizer Pass kann. Er schießt Goal, die kein anderer kann. Also dort ist natürlich eine extrem grosse Qualität rum, die du auch nicht verlierst, wenn du ein bisschen weniger fit wärst. Bei ihm ist es noch dazu gekommen, dass er am Anfang nicht mega fit war und auch in dieser MLS jetzt nicht mega fit zurückgekommen ist. Und am Anfang die ersten paar Spiele hat er ja auch Mühe gehabt beim FCB. Und je fitter er geworden ist, desto mehr hast du einfach gesehen, wie krass das der wirklich Fußballer ist. Und ich glaube, das spricht nicht unbedingt gegen die Liga, dass er kann kommen und dann so gut ist, weil er ist einfach ein sehr, sehr, sehr guter Fußballer. Und er hat halt Qualitäten, wo er ist nie darum so gut gewesen, weil er so fit oder so schnell oder ich weiß doch auch nicht, was war, sondern er ist eigentlich immer einfach ein genialer Spieler gewesen. Er ist nicht, und das verlierst du halt wie auch nicht im Alter. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass es irgendwie schon nicht für die Liga spricht. Nicht nur der Shaqiri, also das finde ich jetzt eigentlich noch, den finde ich fast noch am verständlichsten. Aber schau mal auf die anderen Teams. Wer ist der beste bei IB? Christian Fasnacht. Wer ist der beste beim FCZ? Steven Zuber. Wer ist der beste bei Lugano? Der Renato Steffen. Das sind alles ehemalige Nazi-Spieler, die eigentlich den Zenit überschritten haben und trotzdem sind sie in dieser Liga einfach immer noch die Besten von ihrem Team. Mhm. Und das ist eigentlich, das finde ich fast ein bisschen bedenklicher. Dass es immer noch, also dass eben nicht, du hast nicht den jungen Shaqiri, den jungen Embolo, den jungen Chaka, wer auch immer, die hast du irgendwie nicht. Am ehesten hast du das noch ein bisschen mit dem Yashari und dem Rieder, die sind beide jetzt im Ausland. Im Moment sehe ich keinen Schweizer, der dort raussticht, oder? Und dann kannst du irgendwie sagen, okay, wer ist momentan der beste junge Spieler in der Liga? Das ist der Alexander Stankovic und der hat leider keinen Schweizer Pass. Und wird auch im Sommer Richtung Inter Mailand wieder verschwinden und ist jetzt jahrelang da ausgeliehen gewesen. Ja, also natürlich hast du ein paar gute Jungen, aber du hast keinen, der so raussticht von diesen Jungen. Und ich glaube, das ist schon
ja,
das...
Ja, wenn es Mitspieler von Stankovic, oder? Wo du musst sagen, ja, das sind so ein bisschen die...
Luzern
hat eine gute junge Generation.
Aber, ja, oder du hast auch den Aftulau von Basel zum Beispiel, der auch ein guter Spieler ist, oder? Aber auch jetzt nicht der ist, wo du musst sagen, wow, der sticht jetzt mega, mega raus, oder? Oder eben die Luzern, die jetzt noch rum sind, das sind gute Junge, ja... Das sind Talente von mir aus, aber von denen macht keiner eine Weltkarriere. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich sage, die zwei, die vielleicht die Weltkarriere aus diesen Jahren machen, die spielen jetzt halt schon in Stuttgart oder Brügge. Also, ich glaube, dort sind die Besten auch schon wieder rausgepickt worden. Was natürlich auch wieder halt auch ist. Früher sind sie vielleicht noch ein bisschen länger auch in der Schweiz geblieben und nicht gerade dann schon ins Ausland gegangen. Ich glaube, der Shaqiri ist ja dann direkt zu Bayern. Der Move passiert wie gar nicht mehr, weil sie zuerst noch irgendeinen Zwischenschritt machen, gerade eben wie Brügge oder wo auch immer. Und vielleicht kommen sie dann zu einem guten Club. Aber eben grundsätzlich fehlt es schon ein bisschen an dem, dass, also, eben, dass die besten Spieler in jedem Club überall so eine Routine ist. Ich finde, das spricht schon nicht so für die Liga.
Mhm.
Also überall natürlich, eben, es gibt Ausnahmen, aber jetzt einfach die paar, die ich gerade aufgezählt habe.
Ich glaube auch, oder was sich der Shaqiri gewöhnt war, ist natürlich, dass er viel schneller attackiert wird. Oder? Also dass er mit dem Ball weniger Zeit hat auf dem Platz. Mhm. Und ich finde, das merkst du jetzt. Entscheidungsfindung. Intuition auf dem Platz bei ihm ist einfach schneller wie bei anderen.
Ja.
Oder? Wenn der einen Pass überkommt, dann dreht er sich eigentlich um die eigene Achse und dann weiss er einfach schon genau, wie er an einem Otele oder an einem Traoré einen Lauf hinein muss spielen. Mhm. Das weiss er einfach, weil der sich das gewohnt war von der Premier League, von der Bundesliga. Ja. Ja, weiss nicht, da muss ich auch ehrlich sein, ich weiss nicht, wie er in dem MLS gespielt hat.
Keine Ahnung. Ich glaube auch nicht. Ich glaub
Liga ist gewöhnlich keine glorreiche
Liga war nichts, Serie A war auch nichts.
Ja.
Aber er hat phasenweise gut gespielt in der Premier League, phasenweise genau. Gut gespielt in der Bundesliga. Und
oder auf Nationalmannschaftsebene
natürlich. Die hat er natürlich auch, immer, die hat er immer glänzt. Das ist ja das Phänomen. Ich glaube, er hat so ein bisschen das, vielleicht hat er darum auch in der Nazi immer glänzt, wenn er im Club nicht glänzt hat, weil er irgendwie dass vielleicht auch das Umfeld rundherum braucht, wo er mir passt. Und er muss die Rollen im Team machen. Ich weiß es nicht. Ob das vielleicht zum Teil auch teilweise das Problem war bei seiner Karriere. Oder? Und in der Nazi hat er das irgendwie nie gehabt. Das ist einfach, also das ist der Scheck. Und bei Basel ist er natürlich, also dort ist er einfach der König. Also dort kann er machen, was er will. Er kann
auf dem Platz sein, wo er will. Es hängt schon noch ein bisschen damit zusammen. Wahrscheinlich war er schon auch nicht auf einem mega guten Niveau gewesen, jetzt zuletzt in der MLS. Und jetzt hat er wahrscheinlich ein besseres Niveau. Was natürlich auch damit zusammenliegt, dass er zurück ist in seiner Heimat, in seinem gewohnten Umfeld. Die Leute erwarten etwas von ihm, aber er wird auch heiß geliebt. Oder? Und ich glaube, das macht deine Brust ja natürlich automatisch ein bisschen noch breiter, oder? Also
das ist
sicher auch noch irgendwo. Wahrscheinlich ist es so wie ein besteht seine Leistung, also seine Leistungssteigerung jetzt in dieser Saison schon aus so mehreren Aspekten, oder? Ich glaube, es ist nicht nur, dass er einfach zu viel Talent hat für die Liga, sondern es ist schon auch noch jetzt ist er wieder da, jetzt fühlt er sich wohl, er wird geliebt, er hat den meisten Trikotverkäufe und spielt für seinen Herzensverein und ist wahrscheinlich einfach auch noch ein bisschen zur Spitze motiviert.
Ja, also 100%. Also er spielt sicher rein. Also jetzt ist er wieder daheim, ist wieder da angekommen. Aber es ist gleich, also ich finde es schon ein Phänomen, weil so Rückkehrer sind ja immer recht kritisch, oder? Also in der Vergangenheit hat es viele Rückkehrer gegeben, die nicht immer funktioniert haben und ein bisschen Missverständnis gewesen sind. Ich meine, Kuzmanovic zum Beispiel, oder was haben wir noch für Fall? Ja, auch irgendwie gefühlt jeder, der zum FC Sion mal zurückgekehrt ist, oder irgendwas. Also, es sind mega viele so Transfers gegeben, wo du denkst, wow. Eben, ich glaube, Sion ist mir jetzt gerade der Wallon Berami zum Beispiel eingefallen. Ich glaube, der Raffi Wick ist auch mal dort zu Sion zurückgekehrt, das ist ja gar nicht gut rausgekommen. Also, ich so, irgendwie so Rückkehr sind ja eigentlich sonst früher ist immer eben der ganz am Ende von der Karriere kommt man noch zurück und ist aber gleich dann nicht mehr so gut bei Superliga, aber gleich besser ist, als man meint. So ist es damals so ein bisschen.
Stocker hat aber auch nicht mehr viel bei Basel gerissen, wo er nachher wieder zurückkommt.
Nein, nicht mehr gleich viel, aber er ist ja. Aber ich glaube, früher war es so, sie sind dann irgendwie, ich weiß nicht, haben eine grosse Bundesliga-Karriere oder wo auch immer Karriere gemacht und nachher sind sie dann noch in die Schweiz gekommen, weil eigentlich alles durch war und dachten, ja, für die Schweizer Liga reicht es noch. Und es hat aber nicht gelangt, weil die Schweizer Liga gar nicht so schlecht war. Und ich habe einfach ein bisschen die Befürchtung, dass es jetzt eben langt, dass man gar nicht mehr so viel muss sein. Und einfach, wenn man ein guter Fußballer ist, dann langt es eben gleich. Ich meine, der Fasnacht finde ich auch ein Phänomen. Der hat es eigentlich nicht wirklich funktioniert, kommt zurück und Bibel ist halt einfach gut.
Ja. Einverstanden. Ich glaube, so okay, muss man wie noch mal ein bisschen separieren. Also Zahlen zeigen sie auch, wenn er schon der beste Scorer der Liga.
Absolut, und eben der Shaqiri, sage ich auch, das ist einfach auch ein genialer Fußballer.
Wo er jetzt geliefert hat. Also abartig krank, jetzt 6 Goalbeteiligungen in den letzten 6 Matchen.
Ist halt der
grösste Ausnahmekönner vom Schweizer Fußball, was es vielleicht jemals geht.
Voll, also. Darum, ich würde auch ausnehmen, ich glaube, das ist schon ein Spezialfall. Ich finde die anderen Rückkehrer fast krasser, dass das möglich ist. Sind so gute Nazi-Spieler, so ein bisschen eher ab und zu mal von Anfang gespielt, aber tendenziell nicht Stammspieler in der Nazi gewesen und sind aber immer noch in der Liga, obwohl sie über 30 sind, einfach besser als alle anderen. Viele andere.
Also von einem Zuber bin ich im Fall fast ähnlich stark überrascht wie von einem Shaqiri. Einfach der ist unter sehr schwierigen Umständen zum FC Zürich gekommen, in ein unruhiges Umfeld. Die Fans haben ihn jetzt nicht mit offenen Armen empfangen. Und spielt dann im Zentrum vom Mittelfeld, was ja jetzt auch nicht die klassische Superposition ist. Und trotzdem ist er ja jetzt wohl einer von den wenigsten, der sich irgendwelche Vorwürfe machen muss in dieser Mannschaft. Oder? Weil er einfach, er hat Goals geliefert, er hat Vorlagen geliefert und ist eigentlich immer positiv aufgefallen in diesem Spiel. Und er kommt aus der griechischen Liga. Also.
Aber das ist genau das. Ich finde eigentlich das fast heftiger, oder? Weil das Zuber ist, natürlich ist er ein guter Fußballer. Er ist immer ein guter Fußballer gewesen, das ist ja keine Frage. Aber er ist jetzt nicht. Also, er ist aus der griechischen Liga gekommen. Ich glaube, die hat er auch gar nicht mehr so gespielt am Schluss, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, ist jetzt nicht, weiss auch nicht, wie fit wahrscheinlich kommt. Eben, beim FCZ klar der Beste.
Ja.
Und der, wo wir, jetzt eben, der FCZ hat es nicht geschafft, die Top 6, über das können wir vielleicht auch noch kurz 2-3 Worte verlieren, aber er ist nicht schuld dran.
Mhm.
Am wenigsten von allen. Und das ist schon, das finde ich noch krass.
Ja. Absolut. Also, mich überrascht einfach, aber, ich glaube, das macht eben schon auch vieles aus. Er und der Steffen, die bringen ein anderes Selbstverständnis mit, ein anderes Selbstvertrauen und bringen auch Power auf den Platz. Ich glaube, das sind dann so mehr die, weißt du, eben beim Shaqiri ist es primär einfach Talent, oder? Ich glaube, bei ihnen sind es noch andere Faktoren. Eben, man hat im Ausland gespielt, man hat eine gute Karriere gemacht, man kommt anders auf den Platz in die Super League und sie bringen die PS halt wirklich auch richtig auf den Platz. Und ich glaube, da muss man vielleicht noch ein bisschen differenzieren. Beim Fasnacht ist es ja am Schluss auch einfach so eine Homecoming-Story, oder? Mhm. Also ich nehme an, bei ihm ist es dann auch wieder so,
Wohlfühlen, genau, logisch.
Und Ibe hat einfach auch dringend jemanden gebraucht auf dieser Position, wo der Karren aus dem Dreck zieht. Also es ist klar. Wirklich so alles. Es hat dann fast wieder so etwas Shaqiri-mässiges beim Fasnacht, nur ich nehme an, der Fasnacht ist ja wahrscheinlich auch gerade mit einer guten Fitness und so gekommen. Also der hat ja wirklich, am Anfang schon noch verletzt gewesen, aber Hey, der hat dann schnell wieder drin gefunden. Also ich glaube, der Rhythmus war bei ihm schon irgendwo durch dann noch drin gewesen.
Ja, sicher. Also, und eben, es sind auch alles, also grundsätzlich sind alle talentiert, die wir jetzt darüber diskutiert haben, auf diesen Rückkehr. Oder? Ich meine, es sind alles Nazi-Spieler gewesen, auch alle zu Recht. Haben alle eine gute Karriere gemacht, auch im Ausland. Fast noch wahrscheinlich am wenigsten von denen, aber auch grundsätzlich, ja, also eine anständige Karriere. Aber es ist auch gleich krass, dass das einfach so die besten Spieler von dieser Liga sind im Moment.
Mm. Hey, ich bin
also sicher der beste Offensivspieler. Es gibt vielleicht noch einen oder anderen Abwehrspieler, der es auch gut macht. Aber
ja, ich glaube, die Rückkehr-Stories, oder die, ich glaube, da braucht also auch, oder vielleicht, dass wir das Thema eigentlich abschliessen können. Ich glaube, die Vereine müssen einfach viel Fingerspitzengefühl haben bei den Rückkehr-Stories. Weil du musst rausgespüren, warum der Spieler zurückkommt. Kommt er einfach noch, damit er sich noch quasi den Rentenvertrag abholt, oder? Oder kommt er, weil er seinem Herzensverein noch mal etwas möchte zurückgeben zum Ende von seiner Karriere, oder? Und ich glaube, das ist jetzt bei einem Shaqiri definitiv der Fall.
Mhm.
Oder?
Mhm.
Der hat von Anfang an gesagt, ich will Basel zurück auf den Barfüßerplatz bringen. Heisst der Barfüßerplatz, oder?
Barfüßer, ich glaube schon, aber man sagt einfach kein Barfi, oder?
Barfi, oder?
Ja, also definitiv. Also bei Basel ist es sowieso noch spannend. Da gibt es noch den einen oder anderen, der vielleicht mal zurückkehren kann. Wer weiß? Ich glaube, Basel-Fans würden sich immer noch hoffen, dass irgendwann der Granit gleich einmal für sie spielt. Oder der Jan zwischen den Pfosten steht oder so.
Vor allem, ich finde es auch so, ich habe letztens auch so überlegt, ja, aber der Granit hat jetzt einen mega langen Vertrag bei Leverkusen.
Ja, aber er will zu Galatas rein. Oder er will, weiss ich nicht, aber ich habe einfach ein Gerücht gelesen.
Das ist
völlig absurd. Also, sorry, wenn er zu Gala gehen kann, dann geht er gescheiter zu Basel. Also was will er bei Gala?
Also, vor allem, wieso werden die Gerüchte jetzt, also ich finde es so ein bisschen, woher kommen die Gerüchte, warum sind die so konkret sein und so, es wird ja auch berichtet, es sind mega konkrete Gerüchte, es ist nicht einfach so Latenzinteresse, aber es macht null Sinn, also wirklich nicht.
Nein, also wenn er weggeht aus einer Top-Liga, dann soll er zum FC.
Ja, und jetzt bei Leverkusen habe ich gemeint, ist ja sein Plan auch, dass er eben macht ein Trainerdiplom nebendran und seine Frau kommt aus der Region und das passt ja alles mega gut jetzt gerade für ihn dort, oder? Und er hat eben so einen Deal gefunden mit dem Verein, dass er eben nebendran seine Trainerscheine kann machen. Und ja, also jetzt irgendwie Zelt abbrechen und zu Gala gehen, ist so...
Also eben Zelt abbrechen, wenn der Xabi Alonso ihn mit zu Real nimmt, okay, mach's, aber nicht zu Gala, also why?
Das ist sogar das Witzige, ich glaube, der Granit wäre irgendwo durch für Real ein richtig wichtiger Baustein, den die Verein wirklich sehr gut brauchen könnte, weil irgendjemand muss die Fäden dort ziehen, am Jude Bellingham gelingt es nicht. Ich weiss, man schweift nicht komplett ab. Aber es würde sogar Sinn machen, dass der Alonso mit zu Real nimmt. Es würde sogar Sinn machen, das ist ja Irrsinn. Aber nein, ganz ehrlich, als
Irrsinn, Basel, wie Sinn das macht.
Ja. Jetzt habe ich mich selber verschweißt. Ist ja gleich. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, eben, wie lange hat der Xhaka noch Vertrag? 3-4 Jahre? Nein, 3 Jahre, glaube ich. Oder? Hat er einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben?
Du fragst mich Sachen.
Ja, dann ist er ja irgendwie so um die 37 herum. Hey, also selbst dann, als FC Basel, mit 37, Granit kommt zurück.
Bis 2028, der Vertrag.
Wie alt ist er denn?
Dann ist er 36.
Ja. Ja. Also auch dann holst du den Spieler zurück. Das heißt, Granit, bitte spiel noch bis 40.
Ja, wenn er das will. Also weißt du, also das ist dann wieder die andere Frage, ja. Ja. Aber wenn er das will und Bock drauf hat, why not? Ja. Aber spannend sind wir jetzt da bei der Rückkehr gelandet. Eigentlich haben wir noch kurz über den FCZ
reden. Ich habe überlegt, gell. Also, wir haben jetzt auch irgendetwas zusammendicht, weil Rückkehr sind ja nur Fasnacht und Shaqiri. Das ist Stefan und der Zuber, der kein Rückkehrer.
Nein, aber es sind Rückkehrer zu
Paris. Okay, einverstanden. Ja. Eben nochmal. Fingerspitzengefühl ist bei den Vereinen entscheidend.
Absolut. Blerim Tchamari war auch so ein Erfolgsrückkehrer. Wo auch am Anfang...
Dem hat es halt wirklich einfach etwas bedeutet, wieder für Zürich auf dem Platz schon, oder?
Genau. Und hat sie zum Meistertitel geführt. Und der Scheck ist, glaube ich, drauf und dran, das Gleiche zu machen mit dem FC Basel.
Haben wir am FC Basel ein bisschen Unrecht da? Ich weiss es nicht. Weisst du, viele Prognosen und so. Also auch wir, oder?
Wir haben eigentlich sogar Basel nie
im Printmedium, oder? Ich habe auf eBay tippen. Du hast...
Ich habe Lugano tippt.
Ja. ja. Ich weiss... Für mich Basel lange in dieser Saison nie das ist nie so einen stabilen Eindruck gemacht. Potenzial war sicher immer rum. Aber du hast einfach gewusst, irgendwie es fehlt Ruhe, es fehlt Konstanz. Das beste Beispiel ist ja wirklich, dass vor 3 Wochen einfach nur der Celestini halt hinterfragt wurde und plötzlich wieder im Sommer musste wieder weg müssen und so. Und ja, manchmal hat das Gefühl, in so einem Umfeld, wie will da jemals Ruhe kehren? Aber es irgendwie funktioniert halt gleich. Und ja.
Ich weiss auch nicht, ob man Unrecht
hat. Sie haben sich entwickelt.
Sie haben sich extrem entwickelt. Also ich weiss es irgendwie auch nicht, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, das kommt nicht gut bei dem FCB. Also nicht gut. Was heisst nicht gut? Ich habe einfach nicht gesehen, dass das ein Meisterkandidat ist irgendwie. Und jetzt sind sie so souverän da vorne. Natürlich danke einem überragenden Scheck, das ist klar. Aber auch sonst, eben, die Mannschaft die funktioniert irgendwie besser. Also man meint, und dann spielt plötzlich irgendwie ein Ajeti wieder. Und
gut.
Das ist so, wieso? Ich spiele gerade, ich kann nicht gerade auslaufen. So, völlig unerklärliche Gründe. Ich bin auch nicht daraus gekommen, ich checke rein, wieso es der plötzlich es geschafft hat, mit 28 mir eigentlich Ersatzspiel im FC Basel zu sein. Das ist eigentlich so ein guter Fußballer. Aber es ist wirklich eigentlich, und irgendwie hast du jetzt, ja, irgendwie funktioniert das Team plötzlich so richtig, was sich wirklich entwickelt hat.
Das ist
schwierig zu sagen.
Objektiv, oder? Klar, man muss auch ehrlich sein, oder? Wir sind journalistisch nicht sehr neu beim FC Basel.
Absolut.
Aber jetzt aus der Distanz ist es sehr schwierig, zum den Punkt auszumachen, warum es ihnen jetzt gelungen ist, in der heissen Phase der Saison nochmal einen Step können machen, nochmal ein Schippe drauflegen, wie man so schön sagt. Und ja, ich kann mir es nicht so ganz genau erklären, außer halt anhand vom Phänomen Shaqiri. Aber
also ich glaube, er macht halt schon auch viel aus. Also ja. Ich glaube grundsätzlich, das Team hat sich extrem entwickelt. Aber ich sage, der FC Basel ohne den Ausnahmekönner wäre wahrscheinlich dann gleich einfach nur, ich sage jetzt, das Niveau von Servet, das Niveau von IB, Luzern, von all denen, die dort oben mitspielen, wäre es auf dem Niveau. Und ich glaube nicht,
er macht halt Spieler um sich herum auch besser.
Und er lossiert die super. Eben, du hast vorhin beschrieben, wie er irgendwie die Oterie-Amix sucht. Dass die Pässe, die er spielt, die Pässe kommen halt irgendwo durch die Stürme von den anderen Teams nicht. Also, es ist halt ein bisschen so, oder? Und die kommen sie halt über. Und gleichzeitig hast du aber auch Spieler wie einen Dominik Schmid oder so, der macht das super. Auch als einer der Leader im Team.
Ja, oder? Klar.
Und das ist auch etwas, wo, also natürlich, das ist auch schon länger
bekannt. Und ganz ehrlich, nach dieser Saison, wenn der Schmid immer noch kein Thema für die Nationalmannschaft ist, wird es eigentlich lächerlich. Also das ist etwas, was ich auch überhaupt nicht verstehe. Ich meine, was der abliefert in dieser Saison, dass das nicht irgendein belohnt wird, versteht kein Mensch, oder? Also.
Die Schweizer Nazi hat immer sehr gute Verteidiger. Außenverteidiger sucht man nicht.
Nein.
Das ist nie eine gesuchte Position in der Schweizer Nazi. Das ist immer...
Das ist noch irrsinnig, oder? Du denkst ja, der Muri mit seiner Basel-Vergangenheit müsste sich dort eigentlich das Auge drauf haben. Aber ja.
Also irgendwie, dass der FC Basel macht es gut. Ich glaube, wir können sicher... mal noch mal ein bisschen vertiefter auf den FCB schauen. Weil,
also, über etwas muss man, also nicht, dass wir das Fass noch aufmachen müssen, aber ich wollte es einfach noch schnell erwähnt haben. Also, ich glaube, was haben David Degen, was der für Scheiße hat müssen fressen am Anfang und also Kritik kassiert hat, natürlich teilweise auch ein Stück weit zu Recht, aber dass er es einfach geschafft hat, den Verein in einer sehr schwierigen finanziellen Situation zu übernehmen, er hat es hergebracht, den Verein in ruhige Gewässer zu führen. Wenn man jetzt die Jahresbilanzen anschaut, die rausgekommen sind, steht der FC Basel als beste Mannschaft da, obwohl man Europa verpasst hat. Also wirklich, dass ihm das gelungen ist, würde ich als so rein auf wenn man nur so die Führungsabteilung anschaut von der Schweiz, ist das echt ein Masterpiece gewesen. So auf Präsidenten, wenn man so einen Präsidentenvergleich zieht oder so, oder wie sagt man, einen Geschäftsführer. Sucht seinesgleichen, was da erreicht worden ist. Und wenn sie sich jetzt zum Meister krönen, ja, dann kann man überlegen, ob man hat irgendeine kleine Statue basteln in Basel. Vor allem in Anbetracht, dass sein Vorgänger den Verein nicht an ausländische Investoren verkaufen und so.
Also, ja, ich glaube, da haben wir wahrscheinlich auch Degen zum Teil Unrecht da. Oder, Degen, muss man glaube ich auf Baseldeutsch sagen. Oder?
Wir sagen doch Degen, oder?
Also, ja, ich glaube, wir haben da auch ab und zu kritisiert. Natürlich auch, ich bin immer noch dabei, dass ich... Also ich verstehe es mega, wieso das Konzept ist, junge Ausländer zu holen, wo man für viel Geld weiterverkaufen kann. Für den Schweizer Fußball ist es nicht nur gut, weil wir sind immer noch eine Ausbildungsliga und sollten vor allem auch die eigenen Junioren ausbilden. Und das macht der FC Basel in meinen Augen zu wenig. Aber grundsätzlich muss man sagen, es geht ja alles auf. Eben finanziell sieht es gut aus, sportlich plötzlich auch. Also sportlich sieht es richtig, richtig gut aus. Momentan 6 Punkte Vorsprung auf Servette und etwa 47-fach mal bessere Goalverhältnis. Darum, also eigentlich 7 Punkte Vorsprung. Das ist auch übrigens ein Goalverhältnis von plus 40. Das ist insane. Also Servette hat plus 9. Iver plus 7, Luzern plus 10. Das sind so die anderen dort vorne. Das sind ja plus 40. Ja. Das ist wirklich krass. Und
die Hälfte von der Winterthur hat kassiert. Aber ja. Nein, aber es sind viele, die Winterthur davon kassiert
haben. Winterthur hat wirklich viel davon kassiert, stimmt. Aber es ist wirklich extrem beeindruckend, was da der FC Basel leistet und dass das irgendwie alles aufgeht und so. Und ich hoffe mir einfach, dass wir eben dort... Eben nicht jetzt wieder das Fass auftut mit dem Trainer oder sonst wieder irgendwie der ein oder andere Baustein wieder völlig verschiebt, sondern dass man sich auch ein bisschen Konstanz reinbringen dort. Weil eben jetzt, wenn es auch noch sportlich so gut läuft, hey, da hast du sicher noch den ein oder anderen, wo du wieder für viel Geld kannst verkaufen. Das ist sicher auch etwas vom Konzept, das sie ja brauchen. Und das wird passieren, wieder der ein oder andere, der es wahrscheinlich wieder holt. Aber grundsätzlich hoffe ich dort ein bisschen auf Konstanz, weil das hat in den letzten Jahren natürlich schon ein bisschen gefällt.
Mm.
Aber jetzt, im Moment, kann man sagen, hey, ja, FC Basel kann man tatsächlich nicht kritisieren.
Mm-mm.
Auch wenn ich gerne immer den FCB ein bisschen kritisiere, aber ich muss es suchen im Moment.
Ich bin auch wieder froh, wenn sie uns in der Champions League vertreten. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe immer noch so die Erinnerungen an magische europäische Nächte im Jockeli, wo irgendwie so viele schon Wunder passiert sind. Und es ist einfach so eine. Es ist halt einfach die Fußballhauptstadt der Schweiz. Da muss man halt. Das muss man einfach anerkennen. Und die können manchmal sehr, sehr krasse Sachen passieren, hat man in der Vergangenheit gesehen. Und ich freue mich irgendwie wieder auf das. So, tun wir gleich noch schnell über andere Mannschaften reden. Aber ich glaube, so. Wahrscheinlich am meisten lohnt es sich schon noch schnell bei Zürich und St. Gallen anzuschauen, die ja schon einfach enttäuscht haben. Die Frage ist so ein bisschen, ja, was ist eigentlich schief gelaufen? Spannend finde ich auch noch so Diskussionen gerade, oder? Muniz momentan beim FCZ. Ja, da merkst du, der Stuhl gewackelt auf jeden Fall. Ganz anders bei St. Gallen. Der Hype ist voll hinter dem Enrico Maaßen. Für dich verständlich.
Also welches jetzt von beidem? Ja, also irgendwie beides.
Die Unterschiede halt einfach. Weil die Saisonziele haben beide verpasst am Schluss.
Die Saisonziele haben definitiv beide verpasst. Ich glaube, es hat viel auch mit der Art zu tun. Der Enrico Maaßen ist vom Typ her, also ich kenne ihn jetzt nicht mega gut, aber ich habe den Eindruck, den ich bis jetzt hatte, wenn ich mit ihm zugehört habe, ist er extrem ein empathischer Mensch, einnehmender Mensch auch, irgendwie sehr sachlich, analytisch. Aber irgendwie auf eine Art und Weise, wo ich das Gefühl habe, jetzt von weiter Distanz, aber ich kann mir gut vorstellen, dass St. Gallen Spieler ihn mögen, auch einfach als Mensch. Und auf der anderen Seite hast du Moniz, der mit vielen Aktionen einfach immer wieder aneckt, mit egal was er macht, also es sind extrem viele Aktionen, wo ich auch das Gefühl habe, was dann im Team auch nicht unbedingt einfach ist. Ich glaube, die Abgänge, die man hatte im Winter oder grundsätzlich, dass zum Beispiel ein Spieler wie ein Crisio wegwett, das hat auch mit dem Trainer zu tun. Und ich glaube, das sind auch Abgänge gewesen, die schlussendlich dann auch tatsächlich geschmerzt haben im Team innen, oder? Also ich meine, was sind etwa 4-5 Leistungsträger gegangen? Das merkst du halt einfach. Und ich habe das Gefühl, das hat auch mit dem Trainer zu tun. Natürlich hat man irgendwo durch einen Umbruch Wellen und so, aber das ist dann vielleicht auch schnell gegangen. Und ich habe das Gefühl, darum macht es halt schon ein bisschen mehr Sinn, weil St. Gallen ist jetzt nicht so gewesen, dass irgendwie der Eindruck entstanden ist, hey, die Mannschaft steht nicht hinter dem Trainer oder hier gibt es irgendein Problem. Beim FCZ schon ein bisschen eher, habe ich das Gefühl. Oder wie siehst du?
Ja, also ich finde so, ich probiere auch so ein bisschen das Positive zu sehen beim FCZ. Klar, viele finden es mega scheiße, was gerade abläuft, was auch der Malenovic da nie gebracht hat mit der, ja. Also, im Winter hat es den grossen Umbruch gegeben. Viele langjährige FCZ-Spieler sind inzwischen weg oder haben auch weg wollen. Oder sind jetzt auch nicht mehr zum Einsatz gekommen, weil sie den Vertrag auslaufen lassen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, ey, sie setzen wirklich auch brutal fest auf die eigenen Jungen. Es sind viele U21-Spieler jetzt inzwischen zum Einsatz gekommen. Und das hingegen finde ich positiv. Für mich eben die Frage einfach so, wie ist so die Führungskultur dort drin? Oder? Ich habe einfach das Gefühl, die Art und Weise von Ricardo Moniz ist so ein bisschen veraltet.
Mhm.
Und es gibt brutal viele so disziplinarische Massnahmen, eben schon in der League, nachher spielt er wieder nicht, dann nun spielt er wieder nicht. So. Sie haben einfach. Ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Saison immer irgendetwas von disziplinarischen Massnahmen und nicht aufgebaut von irgendwelchen Spielern gelesen beim FCZ. So, ja, boah. Ich bin zu wenig nahe dran, aber ich habe von außen einfach das Gefühl, das verunsichert einfach junge Fußballer doch viel zu fest. Und so wird es einfach nie wirklich ruhig. Und es braucht doch ein ruhiges Umfeld, damit sich junge Spieler entwickeln können. Und darum habe ich schon irgendwie den Eindruck, so, vielleicht muss man schon überdenken, ob man dann vielleicht Moniz nicht sagt, so, hey, vielleicht doch nicht nochmal eine Saison mit dir zusammen. Und ich habe jetzt ja schon gelesen, dass der Dennis Hediger, der ja U21 coacht, ein Thema könnte sein. Und ich finde den Gedanken eigentlich noch recht gut. Einer, der U21 kennt und ist auch. Ich glaube, ich schätze den Hediger so ein, dass der schon auch ein bisschen druckresistent ist und so. Und ich meine, das ist auch klar, mit einem Malenovic und einem Canepa im Nacken hast du dann zwei Alpha-Tierchen um dich herum, oder? Da musst du natürlich dann schon auch etwas aushalten können. Aber ich traue das irgendwie am Dennis Hediger zu.
Hey, definitiv. Also Dennis Hediger, also fände ich eine extrem spannende Wahl, weil der Dennis Hediger, ich habe mal mit ihm ein Interview gemacht, wo er seine Karriere beendet hat als Spieler und ich habe es extrem spannend gefunden, wie er redet, wie er sich äußert. Er ist ja auch ein Blue-Experte, ich finde ihn auch dort extrem gut. Er kommt wirklich draus bei Fußball, beschäftigt sich 24-7 gefühlt mit dem.
Er ist noch viel im Gym, oder?
Ja, das stimmt.
Für beides, oder?
Ich glaube, Gym ist auch noch
noch wichtig.
Gym ist schon auch noch ein Thema, ja. Aber ich glaube, jetzt gerade so bei jungen Spielern könnte das auch, also ich kann mir schon vorstellen, dass vor allem Dennis Hediger schon Respekt irgendwie, wenn er redet, so mit seiner Statur steht. Ja, also ich fände es eine spannende Wahl, definitiv. Vielleicht noch etwas zu dem, was du gesagt hast, wegen den Jungen und so. Ich fände es ja grundsätzlich auch gut, wenn man auf die Jungen setzt. Die Frage ist halt, wie es machst. Und sie haben jetzt halt extrem einen krassen Umbruch versucht und halt in einer Phase, wo es für die Jungen halt auch viel Druck ist. Und eben, da kommt noch, ab und zu wirst du wieder bestraft für irgendetwas und dann bist du gleich wieder dabei. Und es ist halt schon, ich glaube, das ist nicht so einfach. Ich glaube, da musst du schon auch schauen, dass es irgendwie schlau managed ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so schlau gemanagt war. Und was ich noch spannend gefunden habe, ich habe jetzt so ganz kurz reingeschaut, nochmal die Abgänge und Zugänge jetzt im Winter. Und es sind ja 5 Stammspieler, oder ja, plus minus, aber 5, die sicher regelmässig gespielt haben, grundsätzlich, sind im Winter gegangen. Was meinst du, wie viele davon sind über 30?
Von diesen 5, die jetzt gegangen sind?
Mhm.
Ja, all.
Nein, einer.
Nur der Marquesano.
Nur der Marquesano, der Condé ist 24, okay, 28, Katic 28, Tosic 28.
Ah, Katic und Tosic hat jetzt älter geschätzt.
Voilà. Weißt du, wie alt ist der Krisi, der weg will und wo jetzt nicht mehr spielen darf?
Mitte 20?
Nein, das ist schon länger dabei. 28.
Ja, gut.
28. Ja, so. Sie haben 4 Spieler geholt im Winter. Wie viele davon sind über 30?
Der Gebama ist um die 30.
29, das ist knapp der 100.
Mendy ist drüber.
Mendy ist 30, Zuber ist 33. Und dann noch der Marcelo, der ist, ist da so Neuzugang aufgeführt, aber der ist eigentlich von der 21 gekommen. Okay. Also man hat 3 geholt in dem Fall eigentlich. Und von denen,
also Ja, aber gut. Und dann, also, brauchst, also weißt du, überlegst ich sage natürlich, nur, gewisse Routinen brauchst du schon.
Natürlich. Aber es ist gar nicht. Also, jetzt rein auf dem Papier war es gar keine Verjüngung in der Winterpause. Mhm. Auf dem Papier hat man Spieler losgeworden, die Leistung gebracht haben mit 28. Und man hat Spieler geholt wie der Mendy mit 30, die keine Leistung zeigen. Also, also es ist nicht mal eine klare Verjüngung so, aber grundsätzlich hat man natürlich dann angefangen, mehr Junge aufzustellen. Das ist zweifellos so. Aber ich habe jetzt einfach noch irgendwie einen spannenden Fakt gefunden, dass es eigentlich in der Transferphase gar nicht einmal so krass war, dass man jetzt mega auf die Jungen setzt. Aber man macht es natürlich, und das finde ich grundsätzlich auch lobenswert. Die Frage ist eben immer, wie machst du es? Und ich glaube, die können jetzt die 5 Spiele, die man jetzt hat, also du hast vorhin von Wettbewerbsverzerrung geredet, weil es einfach nur gegen Kitze gut spielt und gegen Allander ist es nicht egal. Ist vielleicht ein bisschen so. Aber ich glaube, jetzt ist natürlich auch eine gute Chance, da tatsächlich den Umbruch, den man schon eingeleitet hat oder jetzt auch schon zum Teil ein bisschen vollzogen hat, dass man den wie noch ein bisschen kann ausbauen kann und halt wirklich auch schauen, okay, welche Jungen können in der Super League wirklich bestehen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, was der FC Luzern letztes Saison auch gemacht hat, wo es dann wirklich der Mario Frick hat dann in den letzten Spielen eigentlich nur auf die gesetzt und gewusst, die in der nächsten Saison sicher auch noch dabei. Und dann wirklich hat geschaut, okay, welche verheben und welche nicht. Und dann, ja, ich glaube, das kann schon auch ein Weg sein, dass der FCZ jetzt quasi aus dieser schlechten Situation, die man hat, dass man jetzt hier in der Untertabellenhälfte ist, immerhin noch etwas Positives daraus ziehen kann.
Ja, das muss das Ziel sein, absolut.
Und das aber ist wahrscheinlich beim FC St. Gallen nicht anders.
Ja, yeah. Aber einfach noch schnell zu deinem Verjüngungstag. Ich habe eigentlich das Gefühl, weißt du, das war ja nicht einmal die Hauptintention gewesen, bei dem du hast einfach Routine verloren, hast müssen neue Routines dazuholen. Und
aber wieso verlierst du denn so viele Routines?
Ja, weil die haben wollen gehen.
Ja, aber dort sind wir wieder beim Trainer. Wieso wollen denn alle gehen?
Ja, natürlich. Eben, das ist das, was sie hinterfragen müssen. Das ist das, was sie hinterfragen müssen. Bis jetzt hat es einfach den Eindruck gemacht, dass die Art und Weise, die der Moniz pflegt, halt schon ein Stück weit auch erwünscht ist vom Malenovic und vom Canepa. Aber vielleicht tut man ihnen auch ein bisschen Unrecht. Vielleicht haben sie sich einfach ein bisschen schützend vor den Trainer wollen stellen, damit er vielleicht doch noch die Championship-Round erreicht. Und, ja. Ich denke, es wäre das Schlauste für den FC Zürich, vielleicht einen Dennis Hediger zu setzen, der näher ist bei den Jungen, der weiss, wie man die Jungen kann integrieren kann und der definitiv auch Trainertalent ist. Also, ich glaube, das könnte spannend sein.
Ja, also ich fände Dennis Hediger, sehr, sehr eine gute Idee. Und was hast du das Gefühl, wieso als St. Gallen die Diskussion nicht so ist? Natürlich ist der Hype auch vom Typ her vielleicht ein bisschen anders, wo vielleicht nochmal ein bisschen mehr Vertrauen ausspricht seinen Trainer. Ist ja da extrem treu in dieser Art und Weise. Was hast du das Gefühl?
Ich finde es gut, dass man, wenn es irgendwie geht, auf Kontinuität möchte setzen. Das finde ich an und für sich immer gut, weil eben, wir haben zu wenig Geduld im Schweizer Fußball, das ist schon ein längeres Thema. Ich glaube, es war eigentlich das Ziel mit der Liga-Aufstockung, dass die Vereine mehr mit Kontinuität arbeiten können, dass es ein bisschen mehr Ruhe auch gibt, um ja, nicht bei der ersten kleinsten Resultatkrise den Trainer wieder zu schmeissen. Aber ich glaube gleich, dass man sich bei St. Gallen die Frage muss stellen, ist der Fußball von Enrico Maaßen der richtige Fußball, den wir spielen? Und ich habe gefunden, das war ein brutal langweiliges St. Gallen in dieser Saison. Es ist, was man sicher mit in die Rechnung muss reinnehmen, ist, dass sie Conference League gespielt haben, oder? Ein Verein, wo sich normalerweise europäisch nicht in einer Gruppenphase landet. Das hat einen Einfluss, oder? Ich glaube, den Einfluss hat man jetzt auch zu Lugano brutal gemerkt gehabt. Und ob sie es auch anders können, oder ob sie mehr Elan haben, wenn sie dann nicht die dreifache Belastung haben, das weiss man jetzt halt nicht so ganz genau. Rein vom Gefühl habe ich gleich so ein bisschen ja, die Meinung, dass das mit Enrico Maaßen jetzt schon irgendwo durch die ja, der Power-Fußball einfach verloren gegangen ist, oder? Einfach, dass man den Gegner überrennt mit giftigem Umschaltspiel, mit aggressivem Pressing. Halt all das, was der Peter Zeidler eigentlich so in die Nähe gebracht hat und wo man mega geschätzt hat und wo ja auch dafür gesorgt hat, dass die Hütte nicht mehr ausverkauft ist. Ja, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen verloren gegangen und darum. Es hätte ich wirklich das Fragezeichen, ob das so schlau ist, mit den Massen weiterzumachen.
Ja, gut gesehen in dem Punkt natürlich. Also, es stimmt schon, also die Intensität ist verloren gegangen. Ich habe mit Peter Zeller immer gesagt, er hat nur einen Plan A. Bei Massen kannst du dich fragen, hat es überhaupt einen Plan A? Also sehr überspitzt, es hat sicher einen Plan. Und er ist auch, also ich nehme den Massen aber schon auch als Trainer wahr, der sehr, sehr klare Vorstellungen hat, wie er gespielt hat und so. Aber es stimmt, es ist ein bisschen langweilig. Es ist wirklich ein langweilig mit FC St. Gallen. Ich habe das Gefühl, die Matches bleiben einem auch nicht so in Erinnerung. Ich habe zurückgedacht, und ich habe St. Gallen etwa 3 oder 4 Mal die Saison live gesehen. Die ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie die Spiele waren. Also, so okay, aber so.
Die letzten paar Spiele, wo sie ja eigentlich wirklich noch erfolgreich unterwegs waren, haben sie ja absolut defensiv gespielt. Also, es war ja keine anschauliche Partie von St. Gallen. Und das ist einfach so ein bisschen. Ja.
Ich bin dort beim FC St. Gallen, wenn wir das eh gerade von der Kaderstruktur und so beim FCZ hatten, dort muss ich beim FC St. Gallen mich schon auch ein bisschen fragen, ehrlich gesagt, was genau dort der Ansatz ist.
Das checkt niemand.
Also sie haben in ihrem Kader irgendwie 4 Schweizer oder so. Ist sicher überspitzt, vielleicht sind es auch 7. Aber es sind sehr, sehr wenig.
Ja, und einer spielt, der Christian Witzig.
Ja, das ist wirklich etwa so, ja. Also ich frage mich dort schon ein bisschen, was da ist. Also eben die eigenen Jungen haben eigentlich keine Chance. Konietzke spielt ab und zu, aber auch nicht so mega viel. Der Witzig spielt natürlich, aber er ist jetzt auch mega, mega jung und der macht es gut. Aber dort frage ich mich schon ein bisschen, wo ist der Weg vom FC St. Gallen, wo wollen sie hin? Oder? Ich meine, sie haben heute auch so immer voll. In anderen Regionen würde man wahrscheinlich jetzt die Identifikationsfrage stellen. Oder? Natürlich hast du einen Görtler in Tia, die praktisch adaptiert sind, aber du hast sonst schon nicht mega viel jetzt irgendwie für typisch St. Gallen steht oder irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie es fehlt mir schon ein bisschen etwas in diesem Team innen, jetzt nicht nur im Trainer.
Hey, da bin ich zu 100% bei dir. Ich glaube, als St. Gallen-Fan oder vom Umfeld St. Gallen wäre ich jetzt momentan auch brutal neidisch, wenn ich Luzern würde schauen. Einfach weil dort siehst du halt gerade, die spielen richtig geilen Fußball, erfolgreichen Fußball. Mit so vielen Innerschweizer im Team oder einfach eigenen Nachwuchsspielern. Und eben bei St. Gallen, wo also du 21 guckst irgendwo in der ersten Liga umeinander, im Kader hat es kaum eigene Junioren. Wieso bringen es. Ja, eben, meine. Luzern bringt es her, St. Gallen nicht. Die Vereine sind ja eigentlich sehr ähnlich, haben wir auch schon mal aufgearbeitet, auch vom Umfeld und vom Einzugsgebiet her. Und das ist schon beachtlich. Also da hat man schon, da verpasst man irgendetwas gerade. Und das ist natürlich auch, also das ist schon nicht etwas, wo man jetzt zum Beispiel an einem Massen muss anmassen. Sondern das geht natürlich auf den Sportchef zurück, das ist klar.
Auf jeden Fall, ja, klar. Und dort habe ich die Frage stelle ich mir schon auch. Und ich glaube, jetzt der Vergleich zu Luzern, der liegt irgendwo durch auf die Hand. Natürlich, Luzern hat jetzt einen sehr, sehr guten Jahrgang nacheinander gehabt. Und dort funktioniert ehrlicherweise momentan einfach auch alles. Eben, der rührst den Bung Hua Freimann rein in Lausanne und dann macht er noch ein super Spiel. Jetzt ist er auch wieder, ich glaube, auch angeschlagen
aber
und so.
Ich immer aufgebaut gewesen, aber Luzern hat den U21 Sorge getragen und endet jetzt. Jetzt vergärntet für das. Mhm. Und es gibt sehr viele Mannschaften, wo ich das einfach nicht so merke, dass sie den U21-Mannschaften Sorge tragen. Und also was heisst Sorge tragen am Schluss? Es geht einfach darum, dass man eine U21-Mannschaft halt auch ein bisschen sich lassen, wachsen, entwickelt, vielleicht auch die Spieler nicht die ganze Zeit wieder hin und her schieben tut. Ich glaube, mit Michel Renkli und der Luzerner U21-Mannschaft hat wirklich eine Saison lang Zeit gegeben, die haben ja dann die Meisterschaft gewonnen, oder? Das wäre ja gar nicht möglich, wenn nicht eine gewisse Konstanz in der Mannschaft vorhanden gewesen wäre. Und bei sehr vielen Vereinen, anderen U21-Mannschaften, gibt es natürlich viel mehr Wechsel, oder? Und das beeinflusst dann natürlich auch die Entwicklung von der Spieler. Und das muss man wirklich sagen, absolut vorbildlich gemacht von Luzern. Und funktioniert bei anderen Teams so nicht. Weil ich glaube nicht, dass wenn St. Gallen mit dem Einzugsgebiet, das sie jetzt haben, ich meine, das ist ja so ein riesiger Spielerpool. Also wenn dort, sag ich jetzt mal, das Potenzial daraus rausholst, dann spielt deine U21 definitiv nicht in der ersten Liga.
Ja, aber das ist das. Und ich meine, im FC Luzern sind es jetzt einfach mega viele, die gleichzeitig spielen, oder? Aber bei St. Gallen ist es gefühlt nicht mal einen, oder? Und dort musst du dich schon fragen, also es kann ja nicht sein, dass Luzern, ich meine, ich schaue jetzt kurz die Startaufstellung von letztem Mal an, das sind 5 junge eigene, 6 eigene gesamthaft. 6 eigene stehen in der Startaufstellung.
Ja.
Ja. 6 von 11.
Das ist krass.
Und ein davon, also ich habe gesagt, 5 junge quasi eigene. Und dann hast du unter Stefan Knesewitsch auch so eine Rückkehr, wo man einfach gewusst hat, okay, man braucht dort hinten noch irgendeinen mit ein bisschen Routinen und so, wo der Laden zusammen hat. Macht er auch gut, finde ich. Das ist, ja, es ist natürlich ein mega Vorbild. Und ich glaube, als FC St. Gallen musst du das anschauen. Okay, wie, ich sage, momentan ist die Mannschaft schon eher am Überperformen, wenn man jetzt auf Luzern schaut. Und auch die Spieler sind zum Teil am Überperformen. Die machen in allen Weltkarrieren. Auch wenn ich das an Pascal Lorenz und an Lars Williger würde gönnen, aber ich sehe die Fragezeichen, ehrlich gesagt. Liebe Grüße trotzdem, falls jemand lässt. Nein, aber grundsätzlich, die funktioniert es. Und eben St. Gallen, dort habe ich einfach auch dort von Anfang an das Fragezeichen. Eben, wie will man Fußball spielen? Wie will man die eigenen Jungen reinbringen? Will man überhaupt die eigenen Jungen? Oder was für ein Team will man denn sein? Sie spielen ja weder einen mega attraktiven Fußball noch eben haben sie Junge drin. Es gibt jetzt schon Fragezeichen, oder? Aber alles am Trainer kannst du nicht anlasten. Und ich finde es auch super, dass der Hüppi grundsätzlich so ist, hey, wir haben uns hier für einen Weg entschieden und an dem halten wir fest. Und das haben sie auch vorher schon so gemacht. Aber im Moment, ja, musst du dich, glaube ich, schon ein bisschen nerven als FC St. Gallen-Fan.
Mhm, definitiv. Oder eben einfach auch neidisch auf Luzern schauen. Ich habe den Take angefangen mit, ich verstehe am Hüppi seinen Ansatz, dass er einfach auch ja, konstant möchte reinbringen. Und eben, ein Trainer braucht auch manchmal vielleicht noch eine Saison mehr, oder zumindest mehr als eine Saison, um vielleicht die Idee richtig trainieren zu bringen. Und vielleicht kann der Massen ja auch anders andere Fußball spielen. Ich weiß es nicht so ganz genau, bei Augsburg war es so ein Jahr, oder? Mhm. Aber vielleicht.
Aber bei Dortmund. Die zweite Mannschaft von Dortmund ist ja doch gefeiert worden für attraktiven, coolen Fußball.
Ja, eben, dann weißt du mehr als ich. Aber eben, vielleicht sieht der Hüppi auch etwas, was wir jetzt noch nicht so sehen, wo der Massen vielleicht jetzt diese Saison auch noch nicht so können trainieren bringen, das weiss man ja nicht. Eben, ein Trainer ist ja in der Regel auch taktisch variabel. Und der Massen ist jetzt eher noch ein jüngerer Trainer, der lernt das sicher auch dazu. Vielleicht hat er ja das Zeug, um St. Gallen so umzumodeln, damit es dann wieder ein bisschen mehr. Ich finde, begrifflich dämlich, aber da den Rock'n'Roll-Fußball haben sie gerade mal genannt oder so. Ja,
Rock'n'Roll-Fußball.
Ja.
Wirklich ein
okay, Boomer. Oh ja. Gott, wir werden alt.
Offenbar schon, ja. Ja. Also ich glaube, St. Gallen und Zürich, die
es gibt doch auch, es gibt doch auch noch, warte, es gibt doch noch einen anderen Begriff, Heavy Metal Fußball, ist doch auch schon genannt worden. Das ist mit dem Klopp amigs so das Ding für, oder?
Okay.
Ja.
Mhm. Was ist denn so Rap Fußball?
Ich weiß nicht.
Weiß gar nicht, was das wäre.
Das ist so.
Aber das Lustige ist Rock'n'Roll und Heavy Metal Fußball. Kannst du dir das eigentlich, ohne dass du es erklären, irgend so halb etwas darunter vorstellen?
Kannst du? Ja.
Ist einfach so, also Heavy Metal klingt für mich einfach voll den Gegner überfahren.
Ja.
Huren aggressiv, schnell, also laut. Keine Ahnung. Völlig random, aber ja.
Ich will mehr so Jazz-Fußball haben.
Jazz-Fußball. Geil.
So Ball hinten rumschieben ist Jazz-Fußball.
Nein, Jazz-Fußball stelle ich mir so mega schön vor. Also weißt du, so ja. Genau, so präzise, aber so ein bisschen kontrollieren.
Klassik. Das wäre eher dann so Klassik.
Ja, vielleicht auch das Klassik.
Hä? Das ist eine gute Diskussion.
Definitiv. Ich sage, Popfußball ist natürlich. Was ist momentan Popfußball? Das wandelt sich natürlich immer. Das ist eigentlich immer der aktuellste Trend, würde ich behaupten.
Aha. Was ist denn der aktuellste Trend?
Habe ich mir selber auch gefragt.
Wo bewegen wir uns her? Jetzt wären wir philosophisch.
ja.
Viel Gegenpressing ist der Trend momentan.
Ja, wahrscheinlich. Aber ist das nicht schon seit 45 Jahren?
Ist nicht.
Seit das RB, die ganze RB-Dings geht, ist alles Gegenpressing. Ja. Aber
sicher auch nicht mehr so stark ballbesitzlastig.
Ja. Aber es gibt dann gleich auch wieder Mannschaften, die hohen Ballbesitzlastung spielen. Es gibt dann schon ein bisschen beides.
Ja, aber nicht mehr so Barca Tiki-Taka-mässig, à la 2012.
Ja, aber bis vor einem. Also, City spielt jetzt eine scheiß Saison, aber sonst haben die einmal so gespielt und sind erfolgreich gewesen. Aber das ist vielleicht jetzt eben
aber
nicht mehr der Pop.
Aber
so
eben nicht mehr.
Ja, wie viel Ball besitzt jetzt Barca jetzt?
Ich sage, der Pop-Fußball ist so, ist wirklich eine Mischung aus Ballbesitz, aber auch schnell können umschalten, kombiniert mit einem höheren Angriffspressing.
Mhm. Okay. Ja, passt wahrscheinlich. Was haben wir noch für einen Musikstil?
Ist das Angriffspressing nicht immer hoch? Wahrscheinlich schon, ja. Egal.
Ja, wenn es ein Angriffspressing ist, eigentlich schon, ist es ein Mittelfeldpressing.
Ja.
Tendenziell. Aber. Ja. Aber es spielt auch nicht immer alle so ein Angriffspressing. Also weißt du, ich habe das Gefühl, die Zeit ist auch ein bisschen vorbei, wo einfach alle blindlings mal vorher gesäckert sind. In den Top-Ligen. Super League kannst du es vielleicht noch machen. Da wird vielleicht der Gegner ist verteidigt noch nervös. Aber Top-Mannschaften können sich dann halt einfach rauskombinieren. Und dann bist du hinten auf. Aber ja, ich glaube, die Musikdiskussion.
Also, lassen wir mal für
jetzt. Aber was wünschen wir denn? Vielleicht noch zum Abschluss. Was wünschen wir dem FC St. Gallen für einen Musikstil? Ein Rock'n'Roll wieder mehr, was du?
Ja, ich denke, ja, das war schon die Identität von ihnen. Also, einfach, ich glaube, mutig. Es muss schon mutig sein für St. Gallen. Einfach auch für das Publikum, oder? Es ist einfach. Ja. Einfach Spektakel, viel Goal. Schauen, dass man am Schluss eins mehr hat wie die Gegner. Ich glaube, das ist schon.
Lieber 5-4 gewinnen als 1-0.
Ja. Aber ganz ehrlich. Also,
aber jetzt gewinnen sie, wenn sie gewinnen, 1-0.
Als Fußballfan willst du genau aus dem Grund das Stadion.
Ja, ich glaube, das kommt im Fall schon ein bisschen auf die Ohren drauf. Es gibt schon Clubs, die sagen, hey, lieber gewinnen. Scheißegal, wie man shootet. Ja, ich meine, weißt du, jetzt wollte ich den FC Luzern immer gelobt, aber wenn du genau anschaust, ist es nicht so, dass die mega, mega schön spielen. Die gewinnen ein Match, das 5-0 gegen IB gewonnen hat, haben sie eigentlich mega viele höhere Bälle geschlagen. Es ist nicht schön, immer geil kombiniert.
Mhm.
Aber das erwartet wie auch niemand, glaube ich, von diesem Team. Der funktioniert.
Das ist halt auch noch etwas, was die Clubs oft vergessen, oder? Wenn man viel auf eigene setzt, verzeiht eben die Zuschauer auch ein bisschen etwas, oder die Fans.
Mhm.
Ich glaube, wenn es jetzt bei Luzern ja, nächste Saison dann vielleicht nicht so eine überragende Saison gibt, so, dann sagt man vielleicht auch, ja, ey, wir haben viele Junge, da gibt es manchmal bessere Phasen, schlechtere Phasen. So. Ich glaube, das gehört wirklich dazu. So.
Mega.
So eine Entwicklung auch. Oder?
Mega. Und ich merke es auch krass, ich habe jetzt vorhin den Pascal Lorenz und den Lars Villiger ein bisschen kritisiert, weil ich von beiden in den letzten Wochen, Monaten jetzt nicht finden, sie spielen irgendwie die Sterne vom Himmel. Aber das Krasse ist, das sind zwei von vielleicht fünf, die namentlich immer gefeiert werden. Von diesem Team. Also die werden gefeiert. Der Lars Villiger wird für jede Aktion irgendwie gefeiert. Das ist egal, dass man mal den Ball verstolpert. Wenn du zwischen Mittelstürmer würdest holen von irgendwo, wo dann mit dem Rücken zum Goal den Ball nicht annehmen kann, dann würde das fünfmal passieren, dann würden die Fans finden, der kann nichts. Aber weil es ein eigener ist und weil er immer voll geht und körperlich parat ist und jeder Zweikampf geht, sich völlig verreist für den Club, dann ist der beliebt, oder? Und ich glaube, das macht dann auch nochmal etwas aus. Also auch um einzelnen Spieler, nicht nur um Teams, sondern auch um einzelnen Spieler verzeiht man viel, viel mehr, wenn es ein eigener Junge ist.
Ja, fix.
Und man hat viel die höhere Hoffnung, dass es dann gleich noch zündet oder keine Ahnung. Weißt du, du schreibst die Spieler nicht ab. Es ist einfach so, hey, der kommt schon noch, das ist gut. Und eben, also Lars Villiger, das ist der Mario Frick, halt viel von ihm, von dort her, vielleicht kommt er noch und wird er ein Nazi-Stürmer, wo der Mario Frick schon angekündigt hat. Who knows?
Ziemlich gespannt.
Ja, jetzt haben wir gleich, tut mir leid, dass es gleich ab und zu der FCL ein Thema geworden ist, aber...
Nein, ich finde, ganz ehrlich, am Schluss ist es der vorbildlichste Verein momentan in der Schweiz. Vielleicht auch ein bisschen aus der finanziellen Not gedrungen, aber faktisch, so muss eigentlich funktionieren als Schweizer Verein. Vielleicht ja, es gibt sicher ein paar Ausnahmen. Basel geht es auch ein bisschen darum, ich glaube, dort jetzt den Vorwurf machen und sagen, er setzt zu wenig auf die eigenen. Ja, wenn du natürlich dann auch europäisch vertreten bist und so, dann musst du irgendwo durch eine Mischung finden. Ich glaube, ein bisschen mehr.
Ein bisschen mehr müssen wir
sicher auch in Basel den Anspruch haben. Also
du hast den Leon auf Dulahu, der viel spielt, oder? Ja. Aber sonst fehlt es dann schon ein bisschen mit den eigenen Jungen, oder?
Sie haben talentierte Kickers, definitiv. Also ich sehe einen Romeo Bene momentan in der Challenge League spielen. Also der Junge hat unglaubliches Potenzial. Also, ja. Der Essiam ist ja momentan beim FC Aarau. Klar, ist jetzt ein eigener, aber der hat man relativ jung geholt. Dann irgendwie einem Nachwuchs mal bei der U21 integriert. So. Aber das ist ein richtig guter Kicker. Ja, ich glaube, sie haben junge, talentierte Spieler. So, die dürften zukünftig noch ein bisschen mehr Einsatz bekommen. Ich glaube einfach, ja, es muss irgendwo durch eine gesunde Mischung sein, die dann den Ambitionen auch gerecht wird. Oder ein FC Luzern hat nicht,
völlig andere Ambitionen.
Nicht die gleichen Ambitionen wie IB oder Basel.
Und dort würden die Fans, glaube ich, dann auch schneller ungeduldig werden, ja, wenn es dann halt jetzt nicht so gut aussieht. Egal, ob es ein eigenes sind oder nicht. Man hat gesagt, es ist einfacher, wenn du die eigenen aufstellst. Ist es tendenziell wahrscheinlich auch ein bisschen. Aber wenn der FC Basel 4 Matches nacheinander verliert, ist es dann eigentlich auch egal, wenn 10 Basler vom Platz gestanden sind. Dann werden es einfach. Also, das kann nicht sein. Dass man dann zum Beispiel gegen, ich weiß doch nicht, gegen Iver oder Heim verliert oder so.
Ich glaube halt, Basel hat einfach aufgrund von der Vergangenheit, von der Geschichte, sehr viele Möglichkeiten, weil man einfach sehr einen hohen Status hat. Oder man kommt auch sehr viele Spieler her. Es ist eine gute Adresse, um können Spieler auch auszulehnen. Und ich glaube, bei ihnen funktioniert halt einfach das Geschäftsmodell ein bisschen anders als bei dem Rest von der Schweiz. Wobei IB, wenn jetzt gerade auf dem französischen Markt in den letzten erfolgreichen Jahren auch ein gewisses System gefunden, das für sie passt. Aber alle anderen Vereine, die natürlich auch zum Teil ziemlich defizitär unterwegs sind, die müssen sich schon überlegen, also, warum man nicht noch mehr auf eigene setzt. Und ja, ich meine, am Schluss, je besser die Nachwuchsarbeit ist, desto mehr Gelder kannst du mit dem ja dann auch generieren. Also das muss ja schon irgendwo durch den Weg sein. Und manchmal habe ich eigentlich das Gefühl, müsste ja eigentlich so ein bisschen wie auch stärker abgestraft werden von der Liga, oder? Also wenn man jetzt so à la St. Gallen also fast nicht auf die eigene setzt, in irgendeiner Form, weiß nicht, Gelder streichen oder so.
Ja, jetzt ist es einfach ein Belohnungssystem, wenn du auf die eigene setzt.
Ja, aber ich glaube, das Belohnungssystem ist zu wenig lukrativ.
Wahrscheinlich, ja. Ja, und vor allem, also ich weiß gar nicht, kommt nur der erste etwas über? Oder wie ist die Trophy? Weil die ist jetzt
zum Beispiel. Nein, es gibt einfach ein Ranking und dann werden Gelder halt unterschiedlich verteilt. Aber es kommt jeder, der Einsatzminuten der U21 Schweizer U21-Spieler gibt, kommt etwas über.
Okay, ja. Aber es ist einfach in dem Fall zu wenig.
Weil nein, es ist nicht ein riesen Betrag.
Ah, ich hatte es gerade. Erster Rang 250.000. Das ist aber auch nicht nichts. Zweiter Rang 150.000, dritter Rang 100.000. Also als Belohnung finde ich jetzt eigentlich also ist nicht nichts, aber ja, vielleicht ist das für Clubs dann doch nicht so viel, keine Ahnung.
Ja, offenbar, weil eben, meine, kannst du gerne noch mal sagen, wie gross der Gap zwischen dem ersten Platz Luzern und dem zweiten Platz, wer ist überhaupt auf dem zweiten Platz?
Ja, das weiß ich eben nicht, aber das Geile ist, ich finde es gerade nicht.
Okay. Ich weiß, der Gap das ist auf jeden Fall riesig.
Er ist wirklich, ich habe es lustig, wie du 21 Trophy von der ersten Liga gefunden, aber oder von der Promotion League, aber das sollte man eigentlich schon finden, oder? Also auf jeden Fall ist das sicher extrem krass. Ich glaube, Luzern hat sicher mehr als doppelt so viel.
Ja. Das ist definitiv so. Und es wirft einfach Fragen auf. Aber ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier einem mega tief zum Schluss
sein. Ah, mal da wäre es eigentlich gestanden. Ja. Auf der gleichen Liste, wo das oben gestanden ist, mit wie viel Geld. Es hätte einfach noch ein bisschen laden müssen. Das ist insane. Effektive Spielzeit beim FC Luzern 12.660 Minuten. Das heisst, fast 40% von der Spielzeit spielt ein junger Schweizer. Das ist urkrass. Lausanne hat 4.347 Minuten. Das heisst, ein Viertel.
Krass.
Nein. Ein Drittel. Sehr gut gerechnet.
4x3 wären 12.
Aber ja, das ist Lausanne und Zürich kommt relativ nüchtern. Ja, nachher kann man eigentlich Lausanne, Zürich, Iverdon, Winterthur, Basel.
Gut, hätte Zürich
vielleicht alle recht neu miteinander.
Ja, hätte Zürich den Umbruch nicht gehabt, oder den Umbruch schon im Sommer gemacht habe, würde es wahrscheinlich auch anders dastehen. Also mit mehr Einsatzminuten.
Absolut. Und übrigens noch kurz zum Abschluss, wenn wir jetzt eben auch aus dem FC St. Gallen raus auf das Thema kommen sind, FC St. Gallen ist letzt. Mit 542 Minuten.
Mm. Und das, obwohl man eben die ganze Ostschweiz als Einzugsgebiet hat, oder?
Mm. FC Sion ist auch nicht viel besser. Die haben 636 Minuten. Ja, aber ja.
Irgendeine Form, ich habe jetzt sagen, keinen konkreten Vorschlag, aber das müsste irgendwie müsste ein bisschen abgestraft werden von der Liga. 6 Punkte Abzug.
Weißt du, was ist das Lustige? Im FC St. Gallen kann sie überhaupt nicht vor der Saison. Wir wären sowieso 8 oder so, 7 oder 8. Ja, ist ja gleich. Also wirklich goldige Ananas.
Yes.
Aber vielleicht ist jetzt der Moment für den FC St. Gallen mal zu schauen. Ah, wir haben ja nur 21. Hat sich die eine oder andere Woche gerade auslaufen und gerade ein paar spielen? Vielleicht bauen wir den mal ein. Jetzt, wo es nicht mehr so drauf ankommt, könnte man das mal
probieren. Es hat ihn von Aargauer und gekickt. Alessandro Vogt heisst er. Er hat auch schon Einsatz gehabt im 1.
Okay, grüß gehen raus.
Dreht Nummer 69.
Geil. Ah. So. Gute Nummer. Was wär deine Rückennummer, wenn du eine aussuchen
würdest? Ja, ich habe ja früher eine dürfen aussuchen, weil wir im Dorfclub.
Ja, aber dann hast du 69 nicht können.
Nein.
Darum habe ich es so formuliert. Also, so, das ist 99, nein. Das ist 79 oder so etwas.
Ja. Nein,
was hast du damals gehabt?
Ja, also die Nummer, die ich gerne hatte, habe ich nie tragen dürfen. Aber ich habe immer das 8 wählen. Ich hatte meistens so das 4 gehabt. Also.
Ja, irgendwie passt das fast besser.
Ja. Ja. 4 habe ich oft gehabt, aber 8 hätte ich immer gerne wählen.
Ich habe als Junior immer 6 gehabt und auch wählen, oder viel. Und nachher habe ich dann aber das 13 gehabt und mit dieser Nummer kann ich mich viel mehr identifizieren.
Nein, 13 Wellen. 13 ist super. So eine Scheissnummer.
Nein, 13
ist geil. Weißt du gar nicht, wieso?
Das ist ja der Pechzahl. Ja, aber hey, hallo, Thomas Müller.
Ja, das stimmt.
Also 13 finde ich schon geil. Das ist so ein bisschen... Mal, ich finde es noch geil. Es sagt auch noch nichts über deine Position aus, weil 6 war schon eben das, was ich damals, als ich die erste Mannschaft gekommen bin, habe ich einfach 6 nicht bekommen. Der Trainer gesagt, hey, 6 ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Du bist ein zentrales Mittelfeld. Da habe ich 6 nicht bekommen. Aber ich finde es auch legitim. Ich finde 13 ist so... Kannst du überall aufgestellt werden, passt.
Okay. Ja, das stimmt, das ist eigentlich noch eine gute Begründung. Ja, ich habe also 8 wegen Stevie G immer, weil das ist mein Lieblingsspieler.
Aber du hast es eben nie bekommen, weil nicht im zentralen Mittelfeld
gespielt. Natürlich
nicht.
Ja.
Ganz selten habe ich dann von Außenverteidiger spielen. Und zwischen innen?
Ja, klar.
Ja, gut.
Ja, gut. Viel geredet hat. Eigentlich haben wir noch ein bisschen auf Challenge gegangen. Vielleicht verschieben wir das nächste Woche. Aber ja,
nein, du bist auch mal an einem Match gewesen, oder? Oder bist du überhaupt gewesen?
Ja, ich war immer gewesen jetzt eigentlich. Ja.
Erzähl mal.
Ja, es ist in der Wurm drin, sagen wir so, aus Aarauer Sicht. 6-mal unentschieden jetzt in Serie.
Noch etwa 7 Liga-Stück, oder wie
ist das? Es ist wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach 9 Siegen in Serie, wo du irgendwie, keine Ahnung, tendenziell Clubgeschichte geschrieben hast oder irgendwie noch nie. Man hat das irgendwie probiert herauszufinden, aber ich glaube, man hat irgendwie in den 40er Jahren oder so, hat der Verein vielleicht mal 10 Spiele in Serie gehabt, aber seither sicher nie mehr so eine Serie angelegt. Ja, 9 Spiele in Serie gewonnen und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, holy shit, die Mannschaft kannst du eigentlich gar nicht mehr stoppen. Nicht, weil sie jetzt Gegner immer komplett überrollt haben, aber einfach, weil sie so eine Reife auf dem Platz hatten, weil sie einfach so die engen Geschichten immer irgendwie auf ihre Seite haben können schaukeln und das Momentum haben sie irgendwie einfach nicht mehr verloren. Ja, und dann kommt das eine Spiel auswärts in Wiel, wo sie irgendwie in der 94. Minute, also wirklich so eine Sekunde vor dem Abpfiff, gibt es einen absurd langen Einwurf, wo in den Strafraum kommt und führt zum Ausgleich, zum Last-Minute-Ausgleich. Und es ist lustig, wie einfach so, einfach, ja, ein kurzer Moment von Unachtsamkeit, das Momentum aus dem Gleichgewicht rausbringt. Und seither ist tatsächlich, sie spielen nicht schlechter seither, aber sie haben das Spielglück auch nicht mehr. Oder sie können das Spielglück nicht mehr so richtig auf ihre Seite ziehen. Und ja, jetzt ist halt so die Schlussphase von der Saison. Und ich glaube, Aarau ist immer noch sehr gut unterwegs. Man muss sagen, sie sind 18 Spiele ungeschlagen. Also muss man eine halbe Saison lang ungeschlagen bleiben am Stück. Das ist schon auch eine Leistung. Aber es ist halt auch ein Fakt, dass sie jetzt in den letzten 6 Spielen 3-mal in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert haben und eigentlich ja, Punkte auf dem Serviertablett eigentlich wie noch geklaut worden sind. Und ja, darum. Und was auch noch krass war am letzten Freitag gegen Vaduz, absurd gehässiges Spiel. Kein Plan warum. Ich habe jetzt einen Text geschrieben dazu. Es scheint sich irgendwie da so eine neue Rivalität anzubahnen zwischen Vaduz und Aarau. Scheint es dann am Spielertunnel
jetzt noch etwas gehört zwischen zwei sehr prominenten.
Bobadilla Simani.
Gell, zwischen zwei sehr prominenten Namen sind doch ein bisschen voneinander los, oder? Sind natürlich auch keine Heißsporner, das überrascht mich jetzt mega.
Nein, das kommt jetzt total überraschend.
Oh, Simani gegen Bobadilla. Ja, ich weiß nicht mal, ob der Hediger dazwischen steht, um die zwei zu stoppen.
Ja, also vor allem würde es mich interessieren, wer ich mehr ausgestellt hat. Weil, ja, also gut, wir sind beide eher stämmige Burschen.
Definitiv, ja.
Ja, aber nein, es ist einfach. Also, vor allem finde ich krass von Vaduzer Seite, Uhuere Kassi war im Brückenfeld, nonstop Publikum provoziert. Ja, Simani müsste irgendwie nach 40 Minuten schon mit Rot vom Platz fliegen, weil er. Und das Spiel unterbrochen und er steht am Aarau auch voll auf den Knöchel, also mit Tempo. Dann denkst du auch so, komisch, aber halt, ja. Problem, wenn du in der Challenge League keine Ware hast, dann, ja. Ich soll nicht erklären, warum es am Schluss gleich nicht gelangt hat zum Sieg, aber ich finde es eben gleich noch spannend, wie
Simani schießt beide Goal, gell?
Ja, schießt noch beide Goal, obwohl er wieder auf den Platz fliegt. Man muss dazu sagen, Vaduz hat auch einen Penalty noch verwirrt bekommen, der auch klar gewesen wäre. Also, Schiri hat das Spiel gar nicht im Griff gehabt, war ganz wild gewesen. Aber es ist schon noch recht zu und her gegangen. Der Berisha, wo er mit Rot vom Platz gestellt wird, beim Rauslaufen schaut er zu den Zuschauern und tippt aufs Challenge League Logo auf seinem Ärmel. So, ja, ihr bleibt schön da in dieser Liga, Jungs.
Geil, geil.
Also, es ist wirklich,
also so gestern bin ich richtig geil. Ja, Frechen, so,
ja, ehrlich, es ist wirklich nonstop provoziert worden. Und ich finde es so krass, weil eigentlich Aarau und Vaduz haben eigentlich keine spezielle Vorgeschichte zusammen. Es hat mal 2022 Čiček mit seinen Goal verhindert, dass der FC Aarau aufsteigt. Stimmt. Das ist sicher. Aber das müsste dann eigentlich eher bedeuten, dass die Aarauer ein bisschen einen Groll hätten auf die Vaduzer. Aber von dieser Mannschaft ist eh niemand mehr rum. Also, das kannst du irgendwie auch nicht so gelten lassen. Und eigentlich sind die meisten Duelle in den letzten paar Jahren eher harmlos gewesen. Aber jetzt hat sich irgendwie, schon in Vaduz, wo ich war, hat es ein paar richtige üble Szenen gegeben, wo meistens die Aarauer am Schluss am Boden gelegen sind. Also ja, komisch irgendwie, aber ich weiß nicht. Der FC Vaduz lässt uns ja am zu, von dem wir gesehen, könnten wir ja mal schreiben, was er so denkt, warum da so viele Gehässigkeiten drin sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht will einfach der Marc Schneider, dass sein FC Thun aufsteigt und darum stachelt er die Mannschaft gegen den FC Aarau besonders an.
Kann natürlich sogar noch sein, weiß es nicht. Ich finde, ich habe es davor aufgetaucht, den Spielplan vom FC Aarau und auf Transfermarkt, das ist ja immer so einfärben, farblich. Es sieht einfach so geil aus, wie einfach zuerst alles grün ist und nachher ist alles blau. Blau war unentschieden. Übrigens, weißt du gerade, ja, du weißt das sicher als Aarauer, trotzdem das letzte Spiel, das der FC Aarau verloren hat. Die Meisterschaft ist sogar noch ein bisschen länger her.
Ich weiß es, ja. Du bist dabei gewesen. Es war im Cup gegen Garsch. Es war
das letzte Spiel. Also ich muss,
im November?
Wenn ich wieder mal will, dass Aarau verliert, muss ich wieder kommen. Ja, es war sogar im Dezember. 5. Dezember war das offenbar.
Ja.
Schönes Wetter.
Ganz ein übler Match. Das
ganz ein übler Match, ganz schönes Wetter.
Aber in Garsch ist ein bisschen Achilles...
Er ist schon zweimal verloren.
Achilles-Ferse vom FC Aarau, ja.
Ja, also dort sind es noch nicht so erfolgreich gegen die. Ja, hey, die kommt dann auch zum Spitzenkampf am 2. Mai.
Thun-Aarau.
Das ist sicher spannend. Da gibt es vielleicht. Wird es entweder nochmal spannend, wenn Aarau gewinnt, und sonst gibt es eine Vorentscheidung, oder? Wahrscheinlich.
Das ist auch so, ja. Nein, Thun macht das schon auch sehr, sehr gut, das muss man auch mal ehrlich da sagen. Und ich glaube, dass. Es vergisst man ein bisschen, Thun arbeitet halt seit drei Jahre jetzt mit Mauro Lucinelli zusammen und hat auch das Team Grössenordnung immer ungefähr können zusammenhalten. Verstärkungen sind oftmals smart gewesen. Das ist sicher so. Ja. Es zeigt sich dann halt auch wieder, oder? Mit Kontinuität wird es sich dann irgendwann auch lohnen und auszeichnen. Thun spielt nicht den attraktiven Fußball in dieser Liga. Sie spielen ganz einen komischen Fußball. Sie haben jetzt am Wochenende den FC Wil 7-0 runtergelassen. Wenn du aber die Statistiken anschaust, 7 Goalschüsse, 30% Ballbesitz, die wechseln einfach einen Ball weit führen. Und nachher haben sie vorher halt einfach die Qualität, um die Goals zu machen. Aber es ist halt auch eine Qualität oder eine Kunst, dann halt ja, das Richtige, die richtige Art und Weise Fußball zu spielen, um in dieser Liga, wo es ist eine schwierige Liga, weil du hast unterschiedliche Qualitäten von Platz. Ja, die Stadien sind generell mega unterschiedlich. Also ja, eben, es macht einfach krass viel aus, ob du irgendwie in Bellinzona und musst können bestehen oder nachher auf einer sauberen Kunststrasse in Schaffhausen. Das sind einfach Welten, wie du dich auch musst vorbereiten und so. Die Unterschiede sind in einer Superliga viel, viel kleiner, weil die Qualitätsansprüche einfach höher sind an die Spielstätten. Und Thun hat...
Das ist eigentlich nur immer da, wo ein bisschen anders ist und Scornaredo vielleicht und ja, vielleicht noch Vinti mit Abstrich.
Und ich sage dir, das macht
ja
etwas aus.
Ich
habe das selber jetzt genug oft erlebt. Jetzt bin ich in Bellinzona mega gerne als Beispiel, aber das ist so eine eben so ein abgeranztes altes Stadion. Der Rasen ist schreckliche Qualität, wird wirklich nicht gut gepflegt. Dann ist es noch in einem Tal, es kann brutal stark winden. Der Wind hat immer brutal heftigen Einfluss dort unten. Also es hat schon seinen Grund, warum zum Beispiel St. Gallen auch im Göpp gegen die rausgefallen ist und so. Es kann sehr, sehr, sehr zäh sein in dieser Liga. Und darum muss man halt Thun jetzt auch ein Kompliment machen, dass sie zwar einen hässlichen Fußball spielen, aber einen erfolgreichen. Und die Kontinuität macht sich dort belohnt. Das Einzige, was sicher, wenn es dann am Schluss für den Aufstieg langt, dort ein Fragezeichen ist ihre finanzielle Situation, weil sie haben konstant über ihren Verhältnis gelebt. Jetzt sind sie gerettet worden von Beat Farni vor einem Jahr, der sehr viel Geld eingeschossen hat. Ich glaube, der Verein ist sehr, sehr stark abhängig von dem Herr Farni. Wenn der irgendwann seine Lust verliert, dann sieht es um den FC Thun ziemlich schnell wieder scheiter aus. Also, ja, das ist das Einzige, was man so ein bisschen, dort vielleicht ein kritisch sagen kann. Aber, hey, ich glaube, die Superliga ist nicht böse, wenn der FC Thun am Schluss sollte aufsteigen.
Denke ich also auch nicht, ja. Hey, jetzt haben wir tatsächlich die Challenge auch noch reingenommen. Wir haben ja letzte Woche keine Folge gemacht und haben jetzt einfach gedacht, machen wir gerade extra lange. Also,
wieso? Wie viel haben wir jetzt auf dem
1,20.
Auf dem Tacho.
Über okay. 1,20.
Also, gut.
Das ist gut.
Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir wieder eine Woche ausgefallen sind. Ist halt einfach bei uns mal so, gell? Ab und zu hat der Herr Gutzeit und der Herr Dömer auch mal noch Ferien. Und dann machen wir auch mal so ein bisschen Pause.
Ja, ja. Und ich finde es auch gut, wenn wir es immer so gut ankündigen vorher.
Ja, ja. Nein, das ist ein organisatorisches Talent.
Absolute Organisationstalent.
Aber treu Zweikampfhörerinnen und Hörer wissen das ja.
Ja. Ja, vielen Dank fürs Lesen. Schön für alle, die uns bis dahin uns zugelassen haben. Das ist immer schön. Und dann hören wir uns wahrscheinlich nächste Woche wieder.
Hoffen wir doch. Tschüss, dann macht's gut.
Tschüss, dann.